Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und wir erinnern an einen der prägendsten Modefotografen der 90er und 2000er Jahre. Ein Mann, von dem Charlotte Rampling sagte, er möchte zum verletzlichen Teil deines Wesens vordringen, den man vielleicht nur denen zeigt, die man innig liebt. Wir erinnern an Peter Lindbergh, der mit 74 gestorben ist und der den Supermodel-Betrieb auch mitbegründet in den 90ern und ihn gleichzeitig auch ja, sehr ergeben war.
Ich mache die so gerne, dass sie sich nicht dagegen wehren können. Ich bin sehr anfällig dagegen. Mich können sie zu allem bringen müssen, nur so tun, als ob sie mich leiden können. Ne?
Peter Lindbergh, der Fotograf Jürgen Teller, mit ihm haben wir heute über seinen großen Kollegen gesprochen.
Der war immer nur extrem positiv, unheimlich großzügig und eine unheimlich liebe und gute Figur. Also ich kann eigentlich nur Positives über ihn sagen. Und die ganzen Frauen, die er fotografiert hat, würden das mit hundertprozentiger Sicherheit auch sagen. Der hat ein unheimlich gutes Gefühl da gelassen und hat ein unheimlich gutes Gefühl für Frauen gehabt, wie er die stilisiert hat und wie die Frauen sich wohlgeführt haben. Das sieht man richtig.
Wir erinnern an Peter Lindbergh. Dann besuchen wir das Futurium in Berlin, das sich der Zukunft zuwenden will, wie der Name schon sagt, und fragen, ist es eine Denkfabrik oder doch nur ein Marketingcenter? Dann sind wir in Düsseldorf, wo die erste große Überblicksausstellung über Kunst aus der DDR im Westen nach 89 eröffnet wird. Wir stellen neue Filme vor. In einem wird davon erzählt, wie gefährlich lesbische Liebe in den 50ern war. Und dann, ja, Likorelle, Lederjacke und ein goldener Trabi. Udo Lindenberg ist mit seinem ganz speziellen Kunstkosmos nach Leipzig gekommen und den schauen wir uns auch genauer an. Porträts von Frauen, Schauspielerinnen, vor allem aber Models, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, viele andere. Seine Fotos haben den Supermodel-Betrieb möglich gemacht und ihn gleichzeitig aber auch hinterfragt. Der Fotograf Peter Lindbergh, mit 74 ist er jetzt gestorben und Sigrid Fischer erinnert an seine Arbeit.
Peter Lindbergh bei der Arbeit Anfang der 90er Jahre in den Straßen von Los Angeles. Es war die Zeit seines internationalen Durchbruchs. Mit seiner eigenen Begeisterung konnte er andere anstecken.
Brilliant, the background.
Bei ihm fühlt man sich großartig, wird Julian Moore in dem Fotoband Shadows on the Wall zitiert. Was ihn ausmachte, das waren Bodenständigkeit und Normalität, die er in den Glamour-Zirkus brachte. Zum Beispiel, wenn er Sachen sagte wie...
Das fand ich immer furchtbar, wenn jemand, auch heute noch furchtbar, wenn Leute also mit ihrem Zeug da sich behängen, um zu sagen, guck mal, I am somebody, ne?
Mit dieser Einstellung und einem offenbar unerschütterlichen Selbstbewusstsein ging Peter Lindbergh Ende der 70er Jahre nach Paris, dann nach New York. Und dort sollte er die Fashion-Fotografie revolutionieren. Amerika sei damals noch im Repräsentationsstress gewesen, so nannte er das. Die Models auf den Titelseiten dick geschminkt und maskenhaft.
Das war ganz stark in den 80er Jahren. Und die Covers von der amerikanischen Vogue, das waren nämlich Turban, Diamantendinge, total retuschiert, ausgewaschen. Da ist ja ein Statement, wenn man sowas macht. Ne? Ich bin zugehängt mit Statussymbolen. Mein Chauffeur wartet, ich muss jetzt gehen. Ah, mein Windhund ist noch nicht da. Also dieses ganze Zeug. Und boah, das war einfach nicht meine Welt. Ne? Da wollte ich nicht reinkommen. Und dann habe ich gesagt, nee, interessiert mich nicht.
Er wollte die Identität und Lebenserfahrung seiner Protagonistinnen einfangen, die Spuren des Lebens, auch die Unvollkommenheiten in ihren Gesichtern. Er wollte die Frauen, die er fotografierte, vom Jugendwahn und vom Zwang zur Perfektion befreien. Sein berühmtes Foto mit 5 Models am Strand in weißen Männerhemden und eher dezent geschminkt, darunter Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, das hat Vogue-Chefin Anna Wintour seinerzeit überzeugt. Er bekam das Cover und eine 20-Seiten-Strecke im Heft. Dazu noch eine wichtige Erkenntnis obendrauf.
Wenn die Leute einem $100.000 bezahlen für irgendwas, dann wollen die nicht, dass man das macht, was die wollen. Das ist zwar so präsentiert, aber letzten Endes wollen die, dass man sagt, das ist langweilig, pass mal auf, guck mal, das ist toll. Ne? Das wollen die und dafür bezahlen die einem viel Geld. Ne?
Viel zu viel Geld, wie er fand. Was Peter Lindbergh wollte, das kriegte er in der Regel. Wenn Naomi Campbell fürs Foto partout nicht in den Swimmingpool steigen wollte, dann stand sie am Ende doch drin. Das Phänomen des Supermodels, das heute jeder kennt, das hat er in den 90er Jahren mitbegründet, indem er Persönlichkeiten statt Kleiderständer zeigte.
It's fabulous! Das ist fantastisch, ne?
Peter Lindbergh war Jahrgang 1944. Kindheit und Jugend hat er im Ruhrgebiet verbracht, zwischen Industriebrachen und Kohlenhalden gespielt, die später auch mal zu Kulissen bei seinen Fotoshootings wurden. Vielleicht kam seine Erdung aus dieser Zeit. Er hatte einfach einen sehr direkten Zugang zu sich selbst. Für ihn eine wichtige Bedingung, um gute Fotos zu machen.
Das kriegt man durch Meditieren, weil man sich immer besser kennt und besser kennt und besser kennt. Und dann irgendwann ganz unmerklich geht das plötzlich hier zusammen, ne?
Genau dieses Einswerden von Fotograf und Foto, das versuchte er den jungen Kollegen in Workshops zu vermitteln, weil er festgestellt hatte, dass Modefotografen heute nicht allzu viel darüber nachdenken, was sie tun.
Und die sagen dann, ja, ihre Fotos, die sind irgendwie so, die bewegen einen so, ne? Wie macht man das? Ich habe dann angefangen, von Kreativität zu sprechen und genau von dem Punkt, dass jeder was in sich hat, ne? Und da aber nicht drankommt, ne? Und wenn er nicht da dran kommt, dann ist er verzweifelt und guckt so rum, was die anderen machen und hängt sich dann an irgendeine Welle an. Und wenn er darauf mitreitet, kann er Erfolg haben. Aber der kommt da nie dran und wird nie dieses Ding fühlen, dass er und das, was er macht, eine Sache sind. Und das ist phänomenal. Die wissen gar nicht, wovon ich rede. Ne?
Von digitaler Nachbearbeitung seiner Fotos hielt Peter Lindberg nicht allzu viel. Und auf Farbe verzichtete er in der Regel, weil er glaubte, so komme er der Wirklichkeit näher.
Sigrid Fischer über Peter Lindberg. Am Telefon ist Ute Hartchen. Sie ist Geschäftsführerin der Berliner Galerie Camera Work. Dort gab es bereits mehrere Lindberg-Ausstellungen. In der Sammlung sind auch zahlreiche Originale. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Wie haben Sie Peter Lindberg in den letzten Jahren persönlich erlebt?
Ich habe Peter Lindberg nicht nur in den letzten Jahren, seitdem ich ihn kenne, als einen der nettesten, liebevollsten und warmherzigsten Menschen kennengelernt, die ich überhaupt kenne. Er ist ein Mensch, der keine Eitelkeit kannte. Ich finde nicht, dass irgendein Fotograf es bisher geschafft hat, Frauen natürlicher so schön sein zu lassen.
Woran genau machen Sie das fest? An welchen Details seiner Arbeit?
Jede Frau war eine schöne Frau, wenn sie durch Peter Lindbergs Linse fotografiert wurde. Es gab ein Beispiel, ist noch gar nicht lange her, da hat er Helene Fischer fotografiert für die Deutsche Vogue. In meinen Augen die schönsten Fotos, die es, ich weiß, dass es sehr kontrovers diskutiert wurde, aber für mich die schönsten Fotos, die es je von Helene Fischer gegeben hat, weil sie einfach kaum Make-up trug, natürlicher nicht sein konnte. Also der pure Blick auf die Frau, denke ich, ist das, was Peter Lindbergs Modefotografie ausgemacht hat. Der hatte nichts gegen Schönheit irgendwo im herkömmlichen Sinne, aber sein Sinn oder sein Begriff der Schönheit war anders definiert.
Also war er auch Feminist?
Würde ich so sagen.
Er hat Frauen auch befreit von einem überkommenen, vielleicht langweiligen männlichen Blick, der eben ja vielleicht oft genug auch zumindest in der Modeindustrie oder da, wo es eben ganz stark um Eitelkeiten geht, eben die Perfektion erwartet und erhofft?
Er hat immer gesagt, ich finde Blick und Ausdruck weit erotischer als Brüste zum Beispiel. Er hat es geschafft, eine Frau sexy aussehen zu lassen, ohne sie zum Sexobjekt zu machen. Das ist etwas, was ein Alleinstellungsmerkmal war, was er hatte.
Und auffällig ist ja auch, dass er immer schwarz-weiß fotografiert hat, wie gesagt eben auch kaum bearbeitet hat.
Richtig.
Die Frauen waren kaum geschminkt.
Das stimmt.
Und das ist etwas, was dennoch die Modeindustrie dankbar aufgenommen hat, gerade in den 90er Jahren. Das klingt eigentlich wie ein Widerspruch, oder?
Es klingt ein bisschen wie ein Widerspruch. Er hat aber den Begriff, also in den 90er Jahren, dieser Begriff Supermodels, der ist ja durch ihn eigentlich ins Leben gerufen worden und auch geprägt worden. Und auch diese Fotos, die in den frühen 90er Jahren entstanden sind, mit den Supermodels wie Christy Turlington, Helena Christensen, Naomi Campbell, Claudia Schiffer und so weiter, Tatjana Patitz. Wenn Sie die Mädchen sich von damals anschauen, da ist nicht viel mit Make-up, da ist nicht viel mit zurechtgemacht. Digitale Veränderungen gab es da sowieso noch nicht. Peter hat das einfach durchgezogen bis zum letzten Ende. Man konnte einen Peter Lindberg unter Tausenden von anderen Fotos erkennen.
Was wird davon bleiben? War das nur eine kurze Phase der Modeindustrie, eine kurze Phase seiner ästhetischen Prägung?
Ich fürchte, dass die jetzt auf dem Markt der Modefotografie tätigen Fotografen gar nicht so sehr die Chance haben, weil die Industrie natürlich viel anderes erwartet. Es wird fast nur noch digital fotografiert, was die Veränderungen später am Bildschirm natürlich auch einfacher macht. Und der Anspruch, wie gesagt, der Modeindustrie ist heute ein anderer.
Das heißt, es ist doch fast schon historisch, was er gemacht hat?
Ich würde das so bezeichnen. Er war einer der Big Five. Die sind für mich oder ich denke für die Welt der Fotografie Helmut Newton, Richard Avedon, Irving Penn, Herbritz und Peter Lindberg. Davon lebt jetzt leider Gottes keiner mehr. Und er war derjenige, der das Ganze, also diese Big Five, mit ausgemacht hat, ja.
Interessanterweise alles Männer, obwohl die Modeindustrie
ja,
ja so stark
richtig,
auf
ja.
Frauen fixiert ist, was die Kundinnen zumindest angeht. Ne?
Das ist absolut richtig, ja. Also man könnte, wenn man das jetzt noch ein bisschen ausweiten wollte, sicher auch Annie Leibovitz, die ja glücklicherweise noch unter uns weilt, irgendwo in diese Riege mit hineinnehmen. Aber wenn man von den Big Five spricht, sind es diese fünf.
Wie stark geht es bei all dem um Männerblicke, um das Verständnis, Selbstverständnis von Frauen? Was hat sich da verändert? Welche Ästhetik hat da vielleicht auch welches Frauenbild geprägt, was heute vielleicht ein anderes ist? Also gerade jüngere Frauen, glaube ich, ja, für die sind die Supermodels der 90er Jahre, jüngere Frauen von heute, die Supermodels der 90er Jahre, vielleicht auch schon längst Geschichte.
Sind längst Geschichte, entsprechen gar nicht mehr dem heutigen Anspruch, was ich eben auch über die Modeindustrie sagte. Wieder Peter Lindberg, der hat immer die Aussage getroffen, er hat nichts gegen Schönheit im herkömmlichen Sinne, aber ein Magermodel ohne Gesichtsausdruck war nie irgendwas für ihn. So, und heute ist natürlich ein ganz anderer Anspruch. Die Mädchen, die heute berühmt sind oder die Models sind, die gefragt sind, die sehen auch einfach optisch ganz anders aus als die Mädchen 1990 auf den berühmten Fotos von Peter, wie den Biker Girls oder wie den Supermodels. Es ist eine ganz andere Figürlichkeit. Es ist anders.
Viel schmaler, oder?
Ja, sie sind heute viel schmaler, natürlich. Es ist einfach ein anderer Anspruch. Und die Mädchen von heute, ich glaube, die schauen sich ein Foto an, damals von Claudia Schiffer oder von Christy Turlington und sagen, meine Güte, also da hätten aber 5 Kilo weniger auch nicht geschadet.
Sie werden einen Gedenkraum einrichten mit Lindberg-Werken. Was wird das sein? Was kann man da sehen?
Die Biker Girls natürlich, also die Mädchen in den Lederjacken in der Straße von New York. Dann die White Shirts, also die Supermodels in den weißen Hemden als Querformat. Christy Turlington, wie sie ihre Brust verdeckt mit den eigenen Händen und die Hände vors Gesicht hält. Also ja, sehr berühmte Arbeiten. Keith Richards in Großaufnahme 1,20x1,80. Wir werden insgesamt sicherlich 30 Arbeiten zeigen.
Das alles in Erinnerung an Peter Lindberg, der im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Ute Hartchen war das Geschäftsführer von Camera Work in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Balzer.
Ein paar Gehminuten vom Hauptbahnhof in Berlin fällt ein Gebäude besonders auf, das sich Futurium nennt. Wie der Name schon schließen lässt, es geht um Zukunft, um Modelle und Themen, die uns zunehmend beschäftigen werden, von Gentechnik über künstliche Intelligenz bis zum Umgang mit dem Klimawandel. Futurium ist ein vom Bundesforschungsministerium wesentlich finanziertes Haus für Ausstellungen und Workshops. Morgen wird es offiziell eröffnet und der Direktor ist schon mal bei uns, Stefan Brandt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Futurium, welche Zukunft meinen Sie?
Wir meinen nicht die eine Zukunft, wir sprechen von Zukünften. Und das bedeutet, wir stellen ganz unterschiedliche Zukunftsoptionen, Ansätze, teilweise auch Visionen und Utopien vor, in 3 großen Bereichen, nämlich Natur, Mensch und Technik, und möchten darüber dann auch die Diskussion, den Diskurs, die Auseinandersetzung anstoßen.
Natur, Mensch und Technik, das sind natürlich sehr große Begriffe, die sich ja oft auch miteinander beißen. Also diese Zukunftsliebe, die wir vielleicht noch bis in die 90er Jahre hatten, die ist ja oft auch Ängsten gewichen um die Zukunft. Auch aufgrund dessen, dass viele Zweifel haben am technischen Fortschritt, dass man Ängste hat, dass er uns vielleicht als Menschen eher auffrisst, als dass er uns was nützt. Wie kommt das vor?
Ich bin großer Anhänger einer differenzierten Auseinandersetzung mit diesen Dingen. Beispiel künstliche Intelligenz oder Big Data. Die kann im Guten wie im Schlechten genutzt werden. Sie kann im Guten genutzt werden, um beispielsweise beim Thema Krebsfrüherkennung bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber sie kann eben genauso gut genutzt werden, um dann massenhaft Daten über Bürgerinnen und Bürger zu sammeln und das dann, wie in einigen Staaten ja auch schon erfolgt, dann zu nutzen, um sie zu überwachen, ja sogar voraussehen zu wollen, was sie sozusagen als nächstes Subversives möglicherweise tun. Und genau dieses Spannungsfeld machen wir da auch auf. Man wird auch beide Richtungen, beide Entwicklungen sehen. Und deshalb kommt ja bei uns auch immer diese zentrale Frage, wie wollen wir leben?
Big Data, künstliche Intelligenz, Gentechnik, Klimawandel sind ja so Themen, die uns, glaube ich, im Moment sehr stark beschäftigen. Inwieweit kommt diese gesamte Bandbreite bei Ihnen vor? Haben Sie vielleicht doch noch ein paar Beispiele, wie das tatsächlich dann auch bei Ihnen vorkommt, wie es verarbeitet wird, wie man damit als Besucher, als Besucherin konfrontiert wird?
Ein Beispiel ist, wie machen wir Städte lebenswerter, wie machen wir sie grüner? Dort stellen wir sowohl vor, was Visionärinnen und auch Praktiker schon gemacht haben in dem Bereich oder gedacht haben, als auch die Wünsche von Bürgerinnen und Bürgern. Da haben sogar Bürger an einem Exponat mitgearbeitet, was jetzt in der Ausstellung gezeigt wird.
Zum Beispiel, was ist das?
Es gibt eine große Collage, die heißt Stadtdschungel, in der wir eben sowohl visionäre als auch praktische Beispiele als auch Vorstellungen von Bürgern miteinander vereint haben. Es ist wie so ein großes Diorama, kann man sagen. Und da gibt es einige Waben in diesem Diorama, die von Bürgern quasi vorgedacht wurden und dann von professionellen Modellbauern auch gestaltet wurden. Also es gibt sozusagen die Annäherung über die Ausstellung, über das Zeigen, wobei man auch in dieser Ausstellung als Besucher interaktiv vorgehen kann. Zum Teil, dass man Exponate selber bedienen kann, zum Teil aber auch, dass man mit einem kleinen Armband, was man bekommt, Informationen sammeln kann, sich sogar positionieren kann zu strittigen, kontroversen Fragen, zum Beispiel Gentechnik, haben wir auch eine große Station. Und am Ende des Rundgangs bekommt man auch eine kleine Auswertung. Wie hat man den Rundgang selber gestaltet? Was sind mögliche Präferenzen, die man gehabt hat? Und wenn man Informationsbedarf hat, kann man den sich sozusagen auch nach dem Ausstellungsbesuch dann über unsere digitalen Medien stillen. Also das ist dieser große Block Ausstellung. Und dann haben wir das Zukunftsforum, in dem Debatten und Diskussionen stattfinden. Aber nicht nur die üblichen Podiumsdiskussionen, die es natürlich auch gibt bei uns. Es findet aber genauso gut auch mal ein Speeddating zwischen Bürgern und Wissenschaftlern statt über künstliche Intelligenz, wo eben sich beide ein Stück weit Rede und Antwort stehen. Und dann als drittes das Zukunftslabor für das Experimentieren, für das Anfassen, für das Selbermachen. Dort kann man auch mit bestimmten Geräten, ob das 3D-Drucker sind oder CNC-Fräse oder Lasercutter, ganz schnell sich mal einen Prototypen bauen, wenn man eine Idee hat, natürlich unter Anleitung. Wir haben da ein großes Workshop-Programm aufgezogen.
Das heißt, man kann da ganz praktisch versuchen, Zukunftsideen selber zu realisieren. Also zum Beispiel mit Gruppen. Sie sprechen vermutlich eher jüngere Menschen auch an. Also die klassische Abiturreise nach Berlin wird vermutlich auch jetzt über Ihr Futurium laufen.
Das hoffen wir natürlich. Wir haben in der Tat schon eine Menge Anmeldungen von Schulklassen. Teilweise muss man sich da auch vielleicht miteinander mal austauschen und unterhalten. Wir setzen da gar nicht so sehr auf digitale Medien, sondern wir möchten das Gespräch, das eigene Nachdenken darüber in Gang bringen.
Ich spreche auch deswegen die Jüngeren an, weil wir seit Monaten erleben, wie sich viele von ihnen bei Fridays for Future engagieren und dafür kämpfen, dass die Erwachsenen mehr gegen den Klimawandel tun. Sie wollen also ja auch ihre eigene Zukunft in die Hand nehmen. Wollen Sie auch diese Bewegung thematisieren?
Wir wollen solchen Stimmen eben auch eine Bühne bieten. Das geht schon morgen los, wenn wir unsere Eröffnung haben. In unserer Eröffnungsdiskussion wird eine Vertreterin von Extinction Rebellion mit auf dem Podium sitzen, also die eigentlich noch in Anführungsstrichen härtere Gruppe jetzt als Fridays for Future. Vor dem Hintergrund, ja, sind wir mit all diesen Gruppierungen auch im Kontakt und versuchen sie in unser Programm, das wir natürlich selber kuratieren und wo es auch aus unserer Sicht dann auch Sinn machen muss, in der Tat zu integrieren.
Wie unabhängig sind Sie in all dem, was Sie dort tun? Die Finanzierung läuft ja überwiegend über das Forschungsministerium. Dann gibt es Gesellschafter, die dabei sind, große Firmen, natürlich auch mit eigenen Interessen, BASF, Bayer, Böhringer Ingelheim, Siemens, Deutsche Telekom Stiftung. Wie abhängig sind Sie von diesen Gesellschaftern?
Wir haben 15 Gesellschafter, wie Sie richtig sagen, von denen eben der Bund der größte ist, der Hauptgesellschafter. Wir haben die großen Forschungsorganisationen, wir haben einige Unternehmen drin. Diese unterstützen das Futurium und sorgen dafür, dass es auf einer finanziell soliden Basis arbeiten kann. Gleichzeitig ist es klare Absprache, dass das Futurium inhaltlich eigenständig arbeitet. Es gibt also keine Vorgaben, was wir tun, welche Themen wir machen, welche Aussagen wir treffen sollen. Und ich glaube, wenn man durch die Ausstellung geht, sich unser Programm auch anschaut, wird man das auch sehen. Wir haben darüber hinaus noch einen wissenschaftlichen Programmrat aus Wissenschaftlern, auch Wissenschaftsjournalisten, die uns zusätzlich dann dabei noch unterstützen, eben unabhängig vorzugehen und auch unsere Ideen reflektieren. Also unser Anlaufpunkt ist dieser Programmrat, mit dem wir sozusagen unsere Ideen spiegeln und diskutieren.
Also keine Angst, Marketingplattform zum einen für die deutsche Forschungslandschaft zu werden, was ja vielleicht noch in Ordnung wäre, aber eben durchaus auch für diese Gesellschafter zu werden?
Nein.
Da haben Sie überhaupt keine Befürchtung?
Nein.
Wenn man da schlechte Laune erzeugt bei größeren Gesellschaften. Eine abschließende Frage noch. Durchaus Kritik gab es ja auch an der Architektur dieses Futuriums. Wir haben Nikolaus Berner gesprochen, unserem Architekturkritiker, der betont, naja, also gerade der Bau als solcher, Beton, Stahl, Glas, recht kastig. Er hat es als uninspiriert beschrieben. Entspricht nicht vielleicht unbedingt sofort diesen Gedanken eines Futuriums, des nach vorne gerichteten, sage ich mal, auch Bauens. Er hat es so formuliert.
Also die Inszenierung ist um Längen besser oder zukunftsträchtiger, sagen wir es mal so, als die Architektur. Die Architektur wäre sehr zukunftsträchtig 1995 gewesen.
Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?
Ich glaube, es lohnt sich, das Gebäude sich dennoch genauer anzuschauen. Der Eindruck von außen, der ja so eine gewisse Geheimnishaftigkeit auch zeigt mit den dunkel getönten Scheiben, ist ein anderer als beispielsweise von innen, wo wir ja unsere Nutzungen, unsere drei, hatte ich ja gesagt, Ausstellungen, Forum und Lab, darin unterbringen, wo wir auch noch mal viel gemacht haben. Man wird beispielsweise auch jetzt nachts doch sehen, dass durch diese Scheiben etwas durchleuchtet, nämlich unsere beleuchtete große Ausstellungsstruktur im Bereich Natur, die eben auch optisch sehr spektakulär ist. Wir konnten uns das Gebäude gut erschließen. Wir haben dort unsere Inhalte in der Tat hineingebracht. Ich persönlich bin ja seit 2017 Direktor. Ich bin
also schuldlos am Bau selbst.
Genau, der Bau war schon fertig. Ja. Und mein Motto war, ich erschließe mir das Gebäude und ich mache das, was wir sozusagen inhaltlich vorhaben, dann so, dass es eben mit dem Gebäude auch kompatibel ist.
Sagt also Stefan Brandt, der Direktor des Futuriums, das morgen Abend, Donnerstagabend offiziell eröffnet wird und dann zumindest für die nächsten fast 3 Jahre, 2,5 Jahre auch freien Eintritt bietet, ne? Bis 2022?
Bis Ende 2022, sogar etwas länger als 3 Jahre.
Ja, Futurium unweit vom Hauptbahnhof in Berlin. Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und Jan-Max Kubal.
In der Benediktinerabtei Tholey im Saarland sind die Entwürfe des weltbekannten Künstlers Gerhard Richter für 3 geplante Fenster im Chor der frühgotischen Kirche vorgestellt worden. Der Abt des Klosters, Mauritius Coriol, hatte mit einer Zusage Richters nicht gerechnet.
Eine einfache Anfrage bezüglich eines Kirchenfensters an Gerhard Richter wurden gegen jede Wahrscheinlichkeit mit einem großen sofortigen Ja bedacht.
Abt Mauritius Coriol. Die Fenster sollen nun bis zur Einweihung der renovierten Abtei im Juni 2020 entstehen. Für die Darstellung der künftigen Fenster wurden die Entwürfe des Künstlers in Originalgröße von knapp 2 x 10 Metern an der Außenfassade der Abteikirche gezeigt. Der 87-jährige Richter hatte vor 12 Jahren auch ein Kirchenfenster für den Kölner Dom gestaltet. Die Privatsammlung des Hamburger Ehepaares Kurt und Annelore Schulze geht als Dauerleihgabe an die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Das Konvolut umfasse insgesamt 255 Zeichnungen, Grafiken und Aquarelle, vorwiegend aus der Zeit nach 1910 bis in die späten 1960er Jahre, teilten die Kunstsammlungen mit. Es seien vor allem Werke von Otto Dix, Karl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel. Die unbefristete Leihgabe an das Dresdner Kupferstichkabinett ergänze in hervorragender Weise den dortigen Bestand an Werken des Expressionismus, hieß es. Ausgewählte Arbeiten würden künftig in Sonderausstellungen gezeigt, erstmals im Mai 2020. Beim morgen beginnenden Internationalen Filmfestival in Toronto werden mehr als 300 Filme gezeigt, darunter 133 Weltpremieren. Bei der 44. Ausgabe des Festivals in der kanadischen Metropole werden auch 30 Produktionen mit deutscher Beteiligung gezeigt. Darunter ist der Film Proxima mit Lars Eidinger und Sandra Hüller sowie die Weltpremiere des Dramas My Zoe, bei der auch Schauspieler Daniel Brühl mitgewirkt hat. Das Festival ist in diesem Jahr auf Minderheiten ausgerichtet. Laut Festivalleiterin Bailey stammen mehr als 1/3 der Filme im Programm von Frauen. Außerdem wurde für Filme über sexuelle Minderheiten eine eigene Sparte eingeführt.
Max Kobal mit den Kulturnachrichten, vielen Dank.
Fazit.
Und jetzt geht es tief in den Westen. Ich sage das deswegen so explizit, weil es um den Osten geht. Um Ostkunst oder um genauer zu sein, Kunst aus der DDR. Der Kunstpalast in Düsseldorf zeigt als erstes westdeutsches Museum nach 89 eine große Überblicksausstellung mit Kunst aus der DDR. 130 Arbeiten von 13 Künstlerinnen und Künstlern aus allen Schichten, angepasste wie unangepasste. Unser Kritiker Carsten Probst hat sich diese Ausstellung angeschaut. Ist das, ja, da es nun mal im Rheinland stattfindet, ein westlicher Blick auf die ostdeutsche Kunst?
Das ist wirklich ganz interessant, was in dieser Ausstellung passiert. Also gleich am Anfang haben sie einen großen Wandtext. Man wolle eben mit dieser Kunst nicht die Historisierung fortsetzen, die bisher mit der Kunst aus der DDR geschehen sei, sondern man wolle zeigen, dass es eben wirklich eine Kunst ist, die auch heute noch rezipiert werden kann, die aktuell ist, die in die Gegenwart hineinragt. Ja, aber wenn sie dann durch die Säle streifen, dann merken sie, es sind lauter wohlerschlossene, bekannte, zumindest in Fachkreisen, aber auch über Fachkreise hinaus, bekannte Positionen.
Welche Namen sind dabei?
beispielsweise Matheuer, Sie sehen Heisig, Sie sehen Gerhard Altenburg, einer der bekanntesten Positionen sozusagen aus dem Bereich der nicht staatlich sozusagen unterstützten Künstler, die der Michael Morgner, ein bekannter expressiv abstrakter Maler, Hermann Löckner, der nach der Wende entdeckt wurde, oder beispielsweise auch Penck, A.R. Penck, der in Düsseldorf ja an der Kunstakademie selber gelehrt hat. Also man hat erstmal den Eindruck, die Ausstellung möchte zwar den Blick auf diese ostdeutsche Kunst neu ausrichten, aber sie trägt selbst gar nicht wirklich was Neues bei. Das ist eigentlich alles bekannte Kunst. Die Ausstellung selbst ist gewissermaßen das Neue. Und wenn man dann den Direktor fragt des Kunstpalastes, Felix Krämer, wie er denn selbst das Desinteresse in den letzten Jahrzehnten an dieser ostdeutschen Kunst überhaupt begründet, dann sagt er zunächst:
Das ist für mich nicht wirklich erklärbar. Und ich habe das Gefühl, sozusagen, es ist umso wichtiger, dass diese Ausstellung wahrgenommen wird. Eine Ausstellung über Kunst aus der DDR zu machen, da weiß ich im Vorhinein, dass dieses zum Teil mit Skepsis gesehen wird.
Ja, und andererseits folgt dann aus diesem Nachholbedarf sozusagen an Wissen über ostdeutsche Kunst erst einmal doch wieder die Konzentration auf den westlichen Blick.
Die Künstler hier, eigentlich alle außer Penck, muss man sagen, in Düsseldorf, sind leider nicht einem breiten Publikum bekannt. Wenn wir die Ausstellung in Leipzig oder in Dresden gemacht hätten, die würde völlig anders aussehen als hier. Aber wir sind hier in Düsseldorf und unser Publikum ist überwiegend ein Publikum aus der Region.
Ja, also der wesentliche Unterschied ist vielleicht der Ton, also dass man jetzt im Ton der Demut davon spricht, dass man zu wenig weiß, nicht mehr diese Siegesgewissheit eines überlegenen freiheitlichen Kunstbetriebes vor sich herträgt.
Aber ausgerechnet, ich sag mal, die großen staatlich anerkannten Künstler, die man vielleicht auch als Staatskünstler bezeichnen könnte, Matheuer, Sitte, Tübke, wurden ja im Westen auch vor 89 sehr stark rezipiert. Absolut. Die sind doch eigentlich sehr bekannt gewesen.
Die sind sehr bekannt, wobei ich widersprechen würde, dass die sich als Staatskünstler gesehen hätten. Also Matheuer hat nie einen Staatsauftrag angenommen.
Er wird zugeschrieben.
Bis auf ein Jahr zugeschrieben. Aber das ist ja schon einer der wichtigen Ansatzpunkte, glaube ich, bei der Betrachtung.
Aber Sitte nun ganz sicher.
Sitte in jedem Fall. Der ist ja auch ein spezieller Fall in dieser Ausstellung. Auch gerade was die künstlerische Qualität anbelangt, die sehr hoch ist. Aber bei Sitte gerade so ein bisschen ins Statuarische abfällt. Da gibt es wirklich so eine Art stilistischen Bruch, würde ich sagen. Aber ganz abgesehen davon ist das ja ein wichtiger Punkt eigentlich der differenzierten Betrachtung der DDR-Kunst. Das wird auch in dieser Ausstellung immer wieder betont. Man muss sich die einzelnen Biografien anschauen. Aber umso wichtiger ist es, dass eigentlich bisher diese Ausstellung auch nur die schon bekannten Biografien zur Verfügung stehen. Das heißt, im Hintergrund wird immer mitgeliefert, wir wissen eigentlich doch relativ wenig über diese Tausenden von Biografien von ostdeutschen Künstlern, die im Westen noch gar nicht aufgearbeitet wurden. Also dieses riesige Versäumnis von Ausstellungen oder Universitäten, Monografien zu verfassen oder das Ganze zu erforschen. Das steht sozusagen als große Leerstelle im Hintergrund dieser Ausstellung.
Das heißt, im Herbst 2019 an diesem Ort in Düsseldorf im Kunstpalast ist man nicht up to date?
Man kann es nicht sein, weil eben diese Vorleistungen bisher nicht gebracht wurden. Und diese Ausstellung versucht nun eben in einer Art Demutshaltung zu sagen, wir geben jetzt mal einen kleinen Denkanstoß. Schaut euch doch aber auch über dies Bekannte hinaus auch mal die vielen anderen Künstler an. Zum Beispiel in Leipzig haben wir eine viel besprochene, viel gelobte Ausstellung derzeit, Point of No Return.
Haben wir auch schon berichtet, auch mit dem Kurator gesprochen darüber.
Genau, die das ja zumindest versucht. Es ist ja auch dort nicht erschöpfend möglich, ein ganzes Museum jetzt sozusagen mit Künstlern zu füllen, aber dennoch wird dort zumindest darauf hingewiesen, es gibt sehr viele unbekannte Werke, unbekannte Biografien, Werke, die meistens in privaten Sammlungen sind.
Die auch aus politischen Gründen zum Teil unbekannt geblieben sind, weil sie eben damals nie wirklich reüssieren konnten, diese Künstlerinnen und Künstler.
Oder für die es dann irgendwann kein Interesse mehr gab. Also die Aufarbeitung erfolgte einfach erstmal vielleicht aus wendehistorischen Gründen nicht und später erlahmte dann infolge auch von wenig Informationen das Interesse. Man hat es einfach nicht mehr registriert. Ein ganz merkwürdiger Zustand einer Geschichtsvergessenheit im kunstgeschichtlichen Betrieb.
Ja, das heißt, da hätte Düsseldorf der Kunstpalast dadurch auch schon etwas mehr leisten können angesichts all dem, was in den letzten Jahren ja auch schon passiert ist mit Ausstellungen über Kunst aus der DDR, nicht nur in Leipzig, Auch in Berlin haben wir das erlebt. Auch in Dresden gab es eine Debatte und Ausstellungen dazu. An vielen anderen Orten diverse Debatten, die ja auch bis ins Politische gehen, wo es auch um die Identifikation von vielen Menschen geht, die in der DDR groß geworden sind, die in Anführungsstrichen ihre Kunst sehen wollten und sich heute noch damit identifizieren. Das hätte Düsseldorf alles aufarbeiten sollen, müssen?
Also die Arbeit in ostdeutschen Museen ist vorbildlich bis heute gelaufen, aber auch erst, würde ich sagen, seit 2010 ungefähr läuft es intensiver an. Man darf aber nicht vergessen, auch in Ostdeutschland sind viele Direktorenstellen und Kuratorenstellen in den Museen von Westdeutschen besetzt worden nach der Wende. Und das hat sich auch weiterhin fortgeschrieben. Das ist ja ein Punkt, der vielfach kritisiert wird in Ostdeutschland. Auf der anderen Seite tun die wirklich relativ viel, um diese Kunst auch zu erforschen mittlerweile. Und da gibt es auch sehr gute Ausstellungen, wie eben auch zum Beispiel in Leipzig. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, dass diese Ausstellung in Düsseldorf selber gewissermaßen sich irgendwas Wissen überhaupt erstmal anschaffen musste. Das hat man wirklich gemerkt, jetzt auch in dieser Pressekonferenz zu der Vorbesichtigung zu der Ausstellung. Sie haben 2 Jahre intensiv Ostdeutschland bereist und sie haben Expertenmeinungen eingeholt. Sie haben mit Künstlern gesprochen. Sie haben also alles das getan, was man normalerweise im Westen in einem normalen Zusammenhang von Kunst ebenso tut. Aber das reicht eben nicht ganz, nur auf das Bekannte zurückzugreifen.
Und dann gibt es eben auch den Vorwurf, auch an dieser Ausstellung, das war zum Beispiel im Spiegel zu lesen vor 2 Wochen, dass, wir haben ja schon über, gut, Sie haben den Begriff Staatskünstler jetzt nicht so gerne verwendet, Carsten Probst, aber wir haben eben über diese Künstler gesprochen, die staatlich anerkannt waren, auch finanziert waren zum Teil, dass Staatskunst angeblich rehabilitiert wird mit dieser Ausstellung. Das ist kein neuer Vorwurf, ist schon an einige andere Ausstellungen auch schon angebracht worden. Ist der in diesem Fall nachvollziehbar?
Nö, gar nicht. Es gibt sozusagen mit Willi Sitte eine Position, die man kunsthistorisch als umstritten bezeichnen kann. Dieser Begriff Staatskunst, der hat nach der Wende sehr viel stärkere Emotionen hervorgerufen, als es heute noch der Fall ist. Und das ist aber auch, und das finde ich auch wirklich interessant an dieser Ausstellung, das ist ja gerade ein Ergebnis der Historisierung, dass also jetzt wirklich mit der Historisierung von Künstlerbiografien, von Künstlern, die auch gar nicht mehr leben teilweise, eine Entspanntheit und gewisse Unbefangenheit sozusagen in der Betrachtung möglich ist, die vorher vielleicht nicht möglich war. Deswegen wundert mich sozusagen auch gerade dieses Eingangsstatement in der Ausstellung ein wenig, dass man die Kunst nun vom Kontext der DDR-Geschichte eigentlich trennen wollte. Eigentlich kommt es ja darauf an, beides zusammenzudenken, das Künstlerische auf der einen Seite und den Kontext, den politischen Kontext auf der anderen Seite. Und das beides zusammen, aber auch wirklich mit einem souveränen Gefühl der Fragestellung erstmal, wie war das eigentlich wirklich zu würdigen und nicht irgendwie das eine gegen das andere auszuspielen.
Carsten Probst also über diese Ausstellung in Düsseldorf im Museum Kunstpalast. Bis zum 5. Januar ist sie zu sehen und zu erleben. Utopie und Untergang, Kunst aus der DDR. Und inzwischen ist Jörg Taschmann bei uns im Studio eingetroffen, um über 2 neue Filme zu sprechen, die morgen in den deutschen Kinos starten. Guten Abend, Herr Taschmann.
Ja, schönen guten Abend.
Reden wir zunächst über einen Film, der bei der Berlinale sehr erfolgreich war, nämlich den Goldenen Bären bekommen hat, von Nadav Lapid, Synonym. Da geht es um einen jungen Israeli, der sich ein neues Leben in Paris aufbaut. Warum hat er Israel verlassen?
Also wir sehen einen Mann, der plötzlich in so einer herrschaftlichen Wohnung auftaucht. Plötzlich rennt der nackt durch die Gegend. Ihm ist alles geklaut worden, während er diese Tür kurz aufgelassen hat. Ein junges französisches Paar, ein Industriellensohn mit seiner Freundin, nimmt ihn dann auf. Und dieser junge Mann will plötzlich überhaupt kein Hebräisch mehr reden, sondern redet nur noch Französisch, läuft mit einem Wörterbuch durch die Straßen von Paris und wirft eigentlich immer mit Synonymen um sich. Und irgendwie wird klar, er will brechen mit seiner Vergangenheit, aber so ganz logisch und so ganz schlüssig ist das nicht, weil er gleichzeitig zum Beispiel als Sicherheitsmann bei der israelischen Botschaft anheuert.
Also bleiben Geheimnisse um diese Figur?
Diese Figur bleibt rätselhaft. Das ist auch gewollt von Regisseur Nadav Lapid, weil er sehr expressionistisch und sprunghaft erzählt und der Zuschauer gerne auch auf falsche Fährten gelockt wird. Zum Beispiel, man denkt manchmal auch, da kommt so eine Ménage à trois, 2 schöne Französinnen, ein junger Israeli. Man denkt ein bisschen an die Träumer von Bertolucci. Aber all das ist es dann eben auch nicht. Und vieles findet man vielleicht auch irgendwo unlogisch, weil eben Joaf sich dann doch mit Juden umgibt in Paris, mit einem Israeli, der sehr provokativ, also auch so männliches Jüdischsein herausstellt, die Leute eben auch damit immer provoziert, dass er in Kneipen sagt, ich bin Jude. Und da versucht Nadav Lapid natürlich, sich auch an Israel abzuarbeiten, was es bedeutet, wegzugehen aus Israel und irgendwie aus seiner Haut dann doch nicht wieder herauszukommen.
Es geht schon auch um ihn als Regisseur, oder?
Er selber hat lange in Paris gelebt. Insofern sind da wohl starke autobiografische Elemente enthalten. Der Film hat etwas sehr Sperriges, man muss sich darauf einlassen. Das ist im heutigen Kino schon sehr ungewöhnlich geworden, so eine sperrige Geschichte zu sehen. Aber genau das macht ihm auch die Faszination aus, weil dadurch die Nachhaltigkeit einfach größer ist. Also wie ich finde, doch ein verdienter Goldener Bär. Natürlich in einem Jahr, wo es nicht viele herausragende Filme gab, aber da hat die Jury um Juliette Binoche einfach auch mal Mut bewiesen und den muss man honorieren.
Ab morgen dann also in den deutschen Kinos Synonym von Nadav Lapid. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, der kommt aus Großbritannien, ist angesiedelt im Schottland der 50er Jahre von Annabel Jankel. Tell It to the Bees, so ist der Originaltitel. Und sie beschreibt da tatsächlich eine lesbische Liebe im Schottland der 50er. Wir haben ja auch mit ihr gesprochen und sie beschreibt die Szenerie, die politisch-gesellschaftliche Szenerie von damals so.
It was completely 100% unacceptable. It was illegal for men and it was not even considered to be a point of discussion between women. It was just inconceivable that women would feel attracted to women. So it was very specific. I mean, there was a lot of Homophobia.
Also Homosexualität war damals völlig inakzeptabel, sagt sie. Für Männer war es illegal und es wurde nicht einmal darüber diskutiert, dass sich Frauen auch noch zu Frauen hingezogen fühlen könnten. Das war nicht nur illegal, sondern einfach unvorstellbar. Es herrschte Homophobie. Was ist das für eine Liebesgeschichte, die sie da erzählt?
Ja, und Annabel Jankel, das macht diesen Film so sympathisch und auch so sehenswert, erzählt einfach einen Liebesfilm. Sie erzählt von einer jungen Ärztin, die zurückkehrt, die Praxis des Vaters übernimmt und sie freundet sich mit so einem Jungen an, der allein aufgezogen wird von seiner Mutter. Dann nimmt sie die beiden auf, weil die unter prekären wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Und so ganz langsam nähern sich diese Frauen an und verlieben sich ineinander. Aber das wird natürlich überhaupt nicht von der Gesellschaft akzeptiert. Und das macht der Film eben auch ganz deutlich. Es ist kein Märchen, sondern es ist ein Melodrama, aber wunderbar erzählt. Und mich hat er tief berührt. Und das ist so ein kleiner Film, der vielleicht zu Unrecht untergehen würde. Und deswegen will ich ihn hier auch nochmal ganz besonders würdigen und herausstellen. Auch ganz toll gespielt von Joanna Parkin und Holiday Granger in den Hauptrollen.
Wenn man den Trailer sieht, dann sieht man schon, dass es historisch relativ genau offenbar erzählt wird. Auch mit Kostümen. Das ganze Setting ist historisch, aber wie heutig wirkt dieser Film für Sie? Ich meine, Homophobie ist ja nun leider immer noch nicht ausgerottet.
Was der Film eben so schön zeigt, ist, dass für die beiden Frauen ist das irgendwie etwas ganz Natürliches. Sie verlieben sich einfach ineinander. Sie stellen sich da gar keine große Frage, ob sie irgendwelche Tabus brechen.
Fast schon ein bisschen naiv.
Fast im schönsten Sinne. Genau. Ja? Und mit dieser Naivität kommt man aber eben nicht durch. Das zeigt der Film eben auch ganz deutlich. Man muss dann eben leider auch sehr harte Entscheidungen treffen. Und das macht dann eben auch so eine gewisse Bitterkeit dieses Films aus, der jetzt aber keineswegs ein tief trauriger Film ist, sondern dann noch ein verdammt schönes Ende gefunden hat.
Und dann leider aber so einen schlimmen Verleihtitel hat, den habe ich ja gar nicht genannt. Der Honiggarten, das Geheimnis der Bienen, das ist der deutsche Verleihtitel.
Dann bleiben wir doch einfach beim englischen Film, der sehr viel mehr aussagt, Tell It to the Bees.
Jörg Taschmann über zwei neue Filme, die morgen starten. Synonym von Nadav Lapid und ja, bleiben wir also bei Tell It to the Bees im deutschen Verleih. Der Honiggarten, das Geheimnis der Bienen von Annabel Jankel. Vielen Dank. Und jetzt geht es uns um Udo Lindenberg. Legendärer Musiker, seit Jahrzehnten in Ost und West. Versteht sich ja auch als bildender Künstler und Performer. Und zu seinem ja, sehr eigenen Kunstkosmos gehören Likörzeichnungen, goldene Trabis, manchmal auch historisch relevante Lederjacken. Das hat er alles zusammengepackt und ist damit nach Leipzig gefahren, ins Museum der bildenden Künste. Eine Hommage an die Stadt im Jubiläumsherbst. Alexandra Gerlach hat sich für uns umgeschaut.
Großer Bahnhof für Udo Lindenberg im Leipziger Bildermuseum. Der Termin ist bewusst gewählt. Vor 30 Jahren begannen die Leipziger Montagsdemonstrationen, die wenige Wochen später zum Sturz der Ostberliner Regierung und zum Ende der DDR führen sollten.
Heute ist ein Feiertag. Die Initialzündung wurde gestartet.
Der Musiker, ganz in Schwarz gekleidet, mit Hut und Nadelstreifenjackett, mit gelben Leuchtstreifen auf den Schultern, tänzelt durch den Saal. Posiert am goldfarbenen Trabi, spielt mit den Kameras, spricht in alle Mikrofone. Kokett setzt er die Sonnenbrille auf und wieder ab, schaut den Fragenden tief in die Augen, spielt kurz Schlagzeug und bleibt für die Regie während des gesamten Termins unberechenbar.
Es wird ein sehr schöner Tag. Ich danke, dass ihr alle hier seid und ich freue mich sehr. Große Eierlikör.
An den Wänden hängen seine Bilder, kleine und großformatige bunte Malerei, die von Engeln und Teufeln erzählt, von Außerirdischen und Astronauten, von Indianern und Cowgirls. Viele der großformatigen Werke zeigen thematisch Szenen der deutschen Einheit, blühende Landschaften, das Brandenburger Tor und Menschen, die außer Rand und Band vor dem Reichstag tanzen.
Ja, das ist ein Hommage und auch eine Verneigung, sagte ich, vor den ersten Demonstranten, die Montagsdemo und so, die das in Gang gesetzt haben, die friedliche Revolution, dann hat diese Kreise gezogen, auch die anderen Städte, Magdeburg, in vielen Städten ging das ja dann eben auch weiter und so, und haben dann eben das ermöglicht, den Mauerfall und dann eben jetzt die Freiheit, die wir jetzt haben und die Demokratie, die wir jetzt haben, ne? Und jeder kann machen, was er will, und das ist auch richtig geil, das ist super geil, ja.
Lindenberg sei mit der Idee einer Ausstellung im 30. Jubiläumsjahr des Mauerfalls auf ihn zugekommen, sagt Museumsdirektor Alfred Weidinger.
Also ich habe ihn interessanterweise also mehr als Aktionisten wahrgenommen, im Zusammenhang mit seinem Engagement für Frieden. Er ist gegen Raketen eingetreten und das ist etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Also es ist nicht nur natürlich also Frieden, aber er hat sich auch also für die Umwelt sehr intensiv eingesetzt.
Museumsdirektor Weidinger musste nicht lange überlegen und sagte zu. Gemeinsam mit dem Rockmusiker kuratierte er die Ausstellung mit ihren 50 teils großformatigen Gemälden, Aquarellen und rund 200 historischen Fotografien aus dem Archiv von Udo Lindenberg.
Also er hat wirklich also eine sehr, sehr interdisziplinäre Sprache entwickelt, die sich also in unterschiedlichen künstlerischen Medien also manifestiert. Und das ist einfach, und da kommen einfach Botschaften raus, wie in seinen Bildern. Seine Bilder sind eigentlich visualisierte Texte, visualisierte Aufrufe, wie zum Beispiel diese wunderbare Serie gegen rechte Gewalt. Das ist ja nicht etwas, was er jetzt gerade vorigen Monat gemalt hat, sondern das sind Werke, die auf das Jahr 2000 zurückgehen. Er hat sich ja schon sehr, sehr früh dafür eingesetzt und natürlich auch die Wiedervereinigung.
Lindenberg ist Autodidakt. Eine Malschule hat er nie besucht. Bestärkt hat ihn zu Anfang Josef Beuys. Seit Anfang der 80er Jahre waren die beiden Künstler freundschaftlich verbunden. Lindenbergs Werke gegen rechte Gewalt stammen aus den Nullerjahren. Sie sind in Grün- und Gelbtönen gehalten auf asphaltgrauem Untergrund. Sie zeigen Hooligans mit Baseballschlägern in der Hand und Hakenkreuzen auf der Glatze. Lindenberg will sie als Mahnung und Warnung verstanden wissen, vor allem für die jüngere Generation.
Ja, Freunde, das ist echt eine tolle Sache. Nach vorne gucken, ne, und nicht in der Vergangenheit unsere Zukunft suchen. Sind jetzt hier, gucken nach vorne. Und weltoffen und nicht national. Denn Nationalismus ist Verrat an der Jugend. Dann die Probleme, die wir jetzt haben, auch die Klimakatastrophe, die müssen wir verhindern. Das können wir nur international machen. Und die Flüchtlingsproblematik geht auch nur in Absprache natürlich mit Gesamteuropa und so. Das können nicht einzelne Länder lösen und so.
Und noch ein Thema treibt den malenden Musiker um. Die Deutschen müssten noch besser zueinander finden in einer Zeit, in der die Gräben eher tiefer geworden seien.
Die Westen und Ostdeutschen, die müssen sensibler, das sage ich immer schon, sensibler miteinander umgehen, also mehr aufeinander zugehen, sich genauer kennenlernen und auch die Andersartigkeit der anderen. Also die Mentalität, die kulturelle Prägung bei den älteren Leuten ist natürlich auch ein bisschen anders und so, ne? Wir als Musiker können das natürlich tun, wir sind ja auch viel hier, wir spielen ja hier in Leipzig, in solchen Städten. Und dann gucke ich in die Augen der Menschen und sehe die Power und die Liebe, ja, und dann sehe ich, wir kriegen das hin, ja.
Udo Lindenberg im Museum der Bildenden Künste in Leipzig bis Anfang Dezember. Alexandra Gerlach war für uns dort. Und Ulrike Timm schaut in die Feuilletons von morgen.
Sie vertrödeln Arbeitszeit im Netz? Glückwunsch, sagt die Taz. Wissenschaftler haben herausgefunden, was man sich vielleicht auch so denken kann, aber gut. Wer Frust schiebt, sich zu wenig gewürdigt fühlt, hat weniger Gewissensbisse, während der Arbeitszeit herumzusurfen. Cyberloafing aber soll Aggressionen am Arbeitsplatz mindern, denn wer unzufrieden ist, dem geht es besser, je mehr er sich online ablenkt. Die Taz erinnert ans Moorhuhn. Vor 20 Jahren begeisterten sich viele dafür, in 90 Sekunden so viele virtuelle Vögel wie möglich umzulegen. Moorhuhn bedroht die deutsche Wirtschaft, titelte man damals. Und wenn die These mit dem aggressionsmindernden Netztrödeln im Dienst stimmt, dann gilt für die Taz, die Moorhühner sind nicht umsonst gestorben. Twitter ist eine 360-Grad-Hölle, sagt dagegen der Sänger Adam Green im Interview der Zeit und versucht, seinen Social-Media-Konsum auf einem Minimum zu halten, meint aber im gleichen Atemzug, als Künstler bin ich leider dennoch auf solche Plattformen angewiesen. Die TV-Serie Die neue Zeit gibt's auf allen Plattformen. Sie kommt ins Fernsehen, ist in der Mediathek, also im Netz zu finden und bespielt ausführlich die Feuilleton-Seiten. Arte entdeckt das Bauhaus. Der Sechsteiler erzählt zum 100-jährigen Jubiläum von den Gründerjahren aus weiblicher Perspektive. So hat man es sich vorgenommen. Wieder die ewige Wolle, titelt der Tagesspiegel und spielt darauf an, dass Bauhaus-Studentinnen sich fast ausschließlich in die Weberei verbannt sahen, wo man eine Frauenklasse eingerichtet hatte. Im Bauhaus steckt allerfeinster Shakespeare-Stoff, frohlockt die Neuzürcher Zeitung. Rivalisierende Kräfte, Duelle, Intrigen, Machtgier und moralische Dilemmata, alles da. Die Serie stellt die bislang wenig ausgeleuchtete Affäre zwischen Bauhaus-Papst Walter Gropius und der rebellischen Studentin Dörte Helm in den Mittelpunkt. Die Neue Zürcher Zeitung meint über das fulminant ausgestattete Drama allerdings, dass man am Ende über die reale Künstlerin Dörte Helm immer noch wenig weiß. Ins gleiche Horn bläst die Frankfurter Allgemeine. Dörte Helm ist die Kunstfigur, die den Aufbruch verkörpert. Von ihren Bildern sehen wir wenig. Aber ausgestattet, inszeniert und gespielt ist das alles glänzend, so die FAZ weiter. Bloß interessiere sich die neue Zeit eben einmal mehr vor allem für Affären und Amouren. Wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, die Serie gibt es abends linear auf Arte und auch im Netz. Aber vielleicht doch nicht im Dienst gucken oder nur die komplett Gefrusteten. Die Mohunjagd vor 20 Jahren allerdings war dann doch deutlich kürzer. FAZ und Süddeutsche Zeitung würdigen den Fotografen Peter Lindberg. Seine Modefotos waren stilbildend. Schwarz-weiß, gerne etwas körnig und alles in allem sehr lässig. Viel zu nachlässig wurde ihm zunächst beschieden und Kleider könne man so auch nicht verkaufen. Die amerikanische Vogue, noch ganz dem farbintensiven Glamour verschrieben, lehnte seine Fotos zuerst ab, lesen wir in der FAZ. Dann aber machte Peter Lindberg gerade mit diesem Stil Furore. Die Supermodels der 90er hätte es ohne seine Aufnahmen wohl kaum gegeben. Für ihn seien die Frauen immer wichtiger gewesen als die Mode, schreibt die Süddeutsche Zeitung, weil Frauen bei ihm die Mode tragen und nicht andersherum. Die aktuelle Ausgabe der britischen Vogue trägt noch ein Cover von Peter Lindberg. Jetzt ist der Modefotograf mit 74 Jahren gestorben. Einen Relaunch bekommt die Apothekenumschau verpasst. Das meldet der Tagesspiegel. Jünger soll sie werden. Was heißt das? Wir wollen klar machen, dass man das bequem auch mit 35 lesen kann, so der Verlag des kostenlosen Blattes. Das anschauliche Beispiel dazu gibt's umgehend. Fußpilz ist völlig altersunabhängig. Wo sonst lesen Sie ausführliche Beispiele über Fußpilz? Okay, dies Argument zieht. Apothekenumschau, weil Fußpilz kein Alter kennt.
Ulrike Timm aus den gedruckten Feuilletons vom Donnerstag. Und es war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.